HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Klaus, für dich ein starker Kirchentag?
Ja, durchaus. Das war für mich ein Kirchentag mit einigen sehr deutlichen Positionierungen. Und ich finde, gerade das Motto rund um das Stichwort Vertrauen hat den Nerv der Zeit genau getroffen. Für mein Gefühl gibt es ganz viel Verunsicherung zurzeit. Und der Kirchentag hat das mit seinen Veranstaltungen auf vielen Podien aufgegriffen und damit tatsächlich sowas wie eine Zeitansage geleistet.
Ja, das finde ich auch. Und das Thema Vertrauen, das war ja nun wirklich ein Thema, bei dem Politik und Glaube ganz eng miteinander verbunden sind. Insofern kann man sagen, es war ein Kirchentag mit starken politischen Positionierungen, aber auch mit der intensiven Frage danach, aus welchen religiösen und spirituellen Quellen dieses Vertrauen eigentlich kommen kann. Davon werden wir ja versuchen, hier zu erzählen.
Dieser Kirchentag war stark geprägt von Persönlichkeiten, die wir kennen aus der Politik, aus den Medien, der Wirtschaft und die hier aus ihrer christlichen Orientierung und ihrem christlichen Engagement auch keinen Hehl gemacht haben. Allen voran Hans Leyendecker, einer der bekanntesten investigativen Journalisten, der als Präsident diesem Kirchentag einen deutlichen Stempel aufgedrückt hat. Aber auch zum Beispiel Heribert Prantl, auch ein Journalist, der einen der vielleicht wichtigsten Vorträge gehalten hat. Lothar, den hast du gehört.
Ängstigt euch nicht, das war die Überschrift über dieser Rede von Heribert Prantl. Der war ja bis vor kurzem Journalist bei der Süddeutschen Zeitung, ein Katholik. Und er hat in einer sehr intensiven Stunde das Thema dieses Kirchentags wirklich so auf den Punkt gebracht. Die Frage war, warum muss man eigentlich über Vertrauen reden? Was ist uns da abhanden gekommen? Ängstigt euch nicht oder biblisch gesprochen, fürchtet euch nicht. Das ist ja ein ganz zentraler biblischer Satz. Jeder, der die Weihnachtsgeschichte kennt, hat diese Worte im Ohr. Fürchtet euch nicht. Aber Heribert Prantl sagt, diese Entängstigung, die ist schon jahrzehntelang nicht mehr so schwer gefallen wie heute. Viele haben das Gefühl, irgendetwas stimmt nicht. In der Natur, beim Klima, in der Politik, im gesellschaftlichen Miteinander. Vieles, was vorher Sicherheit geboten hat, wird fraglich. Und deshalb, das Sommergefühl 2019 ist nicht wohlig, sondern bang, sagt der Journalist Heribert Prantl.
Es ist das Gefühl diffuser, existenzieller Unsicherheit. Selten schnurrte die Wirtschaft wie im letzten Jahr, nie war die Beschäftigung so hoch. Doch irgendetwas stimmt nicht. In der Natur stehen so ungeheuer viele Zeichen auf Unheil und zwischen den Großmächten stehen die Zeichen auf Konfrontation. Manchmal riecht es nach Krieg. Manchmal sieht es so aus, als würde er herbeigelogen und herbeiinszeniert. Und nicht genug, dass der Zug fährt. Es steigen immer noch Heizer zu. Heizer, die im Kessel noch mehr Dampf machen. Wir nennen sie harmlos Populisten. Aber es sind nicht einfach Populisten. Es sind populistische Extremisten. Sie packen die alten Wahnideen und die alten Idiotien wieder aus. Sie suchen das Heil wieder dort, wo einst das Unheil begonnen hat. Und da soll man keine Angst haben.
Nicht nur dem Klima in der Natur droht die Katastrophe, auch das gesellschaftliche Klima verändert sich, schleichend, vielleicht aber doch spürbar. Das gesellschaftliche Miteinander, ja die Menschlichkeit insgesamt, ist aus Sicht von Heribert Prantl massiv bedroht.
Sie ist bedroht von gemeiner Rede und gemeiner Tat, von der Lust an politischer Grobheit, von Pflegelei und Unverschämtheit, von der Verhöhnung von Anstand und Diplomatie. Sie ist bedroht von einer Missachtung des Respekts und der Achtung, die jedem Menschen zustehen, dem einheimischen Arbeitslosen, dem Flüchtling wie dem politischen Gegner. Sie ist bedroht von einer aufreizenden Verachtung von Fakten und Details, wie sie der 45. Präsident der Vereinigten Staaten zeigt. Und da soll man keine Angst haben?
In seinem Vortrag hat der Journalist Heribert Prantl in beeindruckend präziser Weise beschrieben, wodurch dieses Grundvertrauen, das wir zum Leben brauchen, angekratzt wird. Es sind ja weltweite Krisenphänomene, die so das Gefühl hinterlassen, es gibt nichts mehr, worauf wir uns verlassen können. Aber was hilft eigentlich gegen diese Angst? Darum ging es ja an diesen 5 Kirchentagen in Dortmund. Prantl sagt, Frieden stiften, das ist eigentlich genau die Aufgabe von heute, äußeren und inneren Frieden. Aber wer kann ihn stiften?
Ja, welche Antwort Heribert Prantl selbst gegeben hat, darauf kommen wir später nochmal zurück. Wir wollen jetzt noch ein wenig weiterschauen.
Der Kirchentag, der war ja stolz, insgesamt 4 Bundespräsidenten auf den Podien anbieten zu können. Der amtierende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, engagierter Protestant, sollte ja ursprünglich der Präsident des Kirchentages in Dortmund sein. Doch dann wurde er eben zum Bundespräsidenten gewählt und verzichtete als Kirchentagspräsident. Aber er nahm den Kirchentag dann immerhin so wichtig, dass er hier eine Grundsatzrede hielt über das Vertrauen in digitalen Zeiten. Klaus, worum ging es ihm dabei?
Ja, also mir hat er mit dieser Rede einen ziemlich großen Horizont eröffnet, muss ich zugeben. Historisch gesehen ist das ja eine relativ kurze Geschichte, die wir mit der Digitalisierung haben. Aber wenn man sich mal klar macht, wie stark der Computer, das Smartphone, die sozialen Netzwerke unseren Alltag inzwischen bestimmen, dann ist das atemberaubend und zugleich besorgniserregend, weil sie eben schon unsere gesellschaftliche Kultur zutiefst mitprägen, den Umgangston untereinander.
Wenn über Nichtigkeiten der Shitstorm losbricht und sich Häme über das Unglück anderer ergießt, wenn das Gebrüll der wenigen den Anstand der vielen übertönt, überlassen wir den politischen Diskurs im Netz nicht den wütenden und tobenden Scheinriesen. Sie mögen die lautesten sein, aber ich bin ganz sicher, sie stehen nicht für die Mehrheit der Menschen in unserem Land.
Das klingt jetzt vielleicht wie so ein privater Tugendappell, aber es geht ihm natürlich nicht nur um den Umgangston im Netz. Digitalisierung gestalten, das ist sein Stichwort und das heißt für ihn vor allem, man muss der Machtkonzentration der Datenriesen des Silicon Valley etwas entgegensetzen, die uns, wie er sagte, vorne durch bunt blinkende Dienstleistungen manipulieren und uns dann hinterrücks die Daten absaugen. Sein Credo, der technische Fortschritt ist kein Monster, dem wir einfach nur ausgeliefert sind.
Die digitale Welt von heute dient jedenfalls jetzt noch eher den Interessen derer, die unsere Geräte voreinstellen, die Anwendungen programmieren und unser Verhalten lenken wollen. Und gerade deshalb, weil das so ist, deshalb brauchen wir den Mut, das Spiel zu unterbrechen und die Spielregeln zu überprüfen, liebe Schwestern und Brüder. Liebe Freunde, was einmal gestaltet worden ist, kann auch neu gestaltet werden.
Das Programm ändern heißt politisch aufwachen und tun, was jetzt schon möglich ist, also zum Beispiel die Algorithmen der digitalen Großfirmen aus den USA auf den Prüfstand stellen, die Voreinstellungen bei den digitalen Geräten zum Beispiel datenschutzfreundlich zu machen. Er sagt, wir brauchen eine digitale Ethik und die muss man gemeinsam in Europa formulieren und auch vertreten. Es geht im Grunde um die alten Werte, um das, was in Europa gewachsen ist und errungen wurde, dieses Menschenbild von der Würde und der Freiheit des Menschen, die gilt es in der digitalen Welt zu schützen. Steinmeier fordert:
Auch mit den USA, auch mit China, so etwas wie ethische Minima zu formulieren und vielleicht sogar zu vereinbaren. Das ist schwer, aber ich bin fest davon überzeugt, es ist nicht unmöglich. Wir haben erste Schritte in der Medizinethik miteinander erfolgreich gemacht.
Digitalisierung also nach unseren Regeln gestalten, sich mit den europäischen Werten gegen ein Orwellsches China der totalen Überwachung und zugleich gegen den digitalen Kapitalismus des Silicon Valley wehren. Das ist eine historische Aufgabe, wenn man so will, und die Steinmeier uns klar vor Augen geführt hat.
Also die Zukunft in die eigene Hand nehmen, die Zukunft gestalten, das ist für mich tatsächlich sowas wie ein Grundklang des Kirchentages, dieser Appell oder diese Ermutigung, die ist mir ja immer wieder auch begegnet.
Aber wo von Mut und Vertrauen die Rede war, da ließ es sich dann eben doch auch meistens nicht vermeiden, zugleich auch über die andere Seite, über die Angst zu reden. Warum ist das Vertrauen eigentlich so angekratzt? Woher kommt die Angst und was hilft uns, mit der Angst umzugehen?
Und dazu hat der ehemalige Bundespräsident und frühere DDR-Bürgerrechtler Joachim Gauck einiges gesagt. Die wichtigste Botschaft bei ihm im Grunde: Es gibt kein Leben ohne Angst. Gauck sagt, das ist wie eine Mitgift, die alle Menschen mit sich tragen. Es ändern sich vielleicht mal die Faktoren, die Angst auslösen oder Angst machen, aber die Angst an sich ist immer da. Das kann man auch nicht leugnen. Und er sagt dann aber, in unserer Zeit ist es gerade die Freiheit, die Menschen Angst macht. Eigentlich eine paradoxe Situation, so Joachim Gauck.
Der Mensch sehnt sich nach Freiheit. Er hat Angst und Furcht in der Unfreiheit und er erlebt in der Freiheit angekommen etwas Fremdes. Die Psyche, der lange in der Unfreiheit sich ängstigenden Menschen ist nicht völlig vorbereitet auf den Raum der Freiheit. Sie empfindet das als eine Zumutung.
Diese Angst vor der Überforderung durch die Freiheit, die begleitet also seit Urzeiten schon den Menschen, sagt Gauck. Aber das ist für den früheren Rostocker Pfarrer und DDR-Bürgerrechtler 30 Jahre nach dem Mauerfall natürlich auch eine ganz aktuelle und existenzielle Erfahrung. Umso mehr, sagt er, müssen wir hinschauen, wie Menschen eigentlich mit dieser Angst umgehen. Und da spricht Gauck dann von der Ermächtigung, und zwar der Ermächtigung der einst Ohnmächtigen. Joachim Gauck verbindet das mit einer persönlichen Erinnerung.
Im Oktober 1989 stand ich vor vielen tausend Menschen in der größten Kirche meiner Heimatstadt Rostock. Es war die Zeit der wöchentlichen Demonstration, bei uns immer am Donnerstag. An einem dieser Tage, als ich meinte, wir müssten auch auf die Straße, stand ich vor diesen Menschen, die alle Veränderung suchten, aber noch gebunden waren durch die jahrzehntelange Bindung an Angst und Anpassung. Und ich schaute sie an und ich spürte ihre Sehnsucht und sagte zu ihnen: Wir sagen unserer Angst auf Wiedersehen. Ich schluckte, so wie jetzt. Ah, was habe ich da gesagt? Kann man das einfach so sagen? Ja, man kann. Und die Leute klatschten, sie konnten in dem Moment nichts sagen. Und an dem Abend sind wir raus auf die Straße. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass diejenigen, die sich jahrelang Freiheit nur im Traum ausdenken konnten, anfingen, ihre Freiheit als Bürgerinnen und Bürger zu gestalten. Wir sind das Volk. Und da habe ich gespürt, da geht was. Wir müssen nur unserer Angst den Abschied geben. Wir werden sie wieder treffen. Aber niemals, niemals soll sie herrschen über uns. Wir sind es, die sie besiegen können.
Ich denke, man hört, wie stark und wie emotional diese Erfahrung ist, wenn Angst verwandelt wird in Vertrauen. Das Vertrauen in die eigene Kraft, das Vertrauen auch in andere. Und deshalb dann auch an dieser Stelle von Joachim Gauck die Ermutigung, den eigenen Hoffnungen und Sehnsüchten zu vertrauen und darin dann die Ohnmacht zu überwinden. Und zwar im Engagement, im konkreten Tun. Das war ja etwas, das den gesamten Kirchentag durchzog.
Die Frage bleibt natürlich, woher kommt dann der Mut, den man braucht, eben nicht auf die eigene Ohnmacht zu sehen, sondern auf die eigenen Möglichkeiten?
Ja, und für den evangelischen Christen Joachim Gauck ist da natürlich der Glaube zentral, wie das insgesamt gilt für den Kirchentag.
Für mich ist dieser Weg, glauben zu können, dass ich einer Instanz begegnet bin, die mir erlaubt hat, nicht vor den Mächten dieser Welt niederzuknien. Ich werde vor denen nicht niederknien. Ich knie vor etwas anderem nieder. Und dann kommen ganz merkwürdige Kraftzuflüsse. Du kannst länger hoffen, du kannst tiefer vertrauen und du fühlst plötzlich, ich will das nicht Geborgenheit nennen, aber eine verwegene Sicherheit, dich dem Unheil gegenüber zu positionieren. Und das hat etwas zu tun mit einer Botschaft des Alten wie des Neuen Testaments, dass der Gott, an den ich glaube, auch einer ist, der die Aufbrüche segnet.
Und einen solchen starken Aufbruchsmoment, den gab es am Donnerstag. Da sagte Kirchentagspräsident Hans Leyendecker hinterher, da sei der Kirchentag ganz bei sich selbst gewesen, engagiert, leidenschaftlich, widerständig. Das war eine ganz kurzfristig ins Programm genommene Veranstaltung zum Thema Seenotrettung im Mittelmeer. Und dazu gab es auch einen prominenten Gast, den Menschenrechtler, Anti-Mafia-Aktivisten und den Oberbürgermeister von Palermo, Leo Luca Orlando.
Ja, der Italiener macht sich stark für eine menschlichere Flüchtlingspolitik. Das, was auf dem Mittelmeer passiert, ist eine Schande für Europa, sagt er. Private Seenotretter werden von der italienischen Regierung behindert. Man verbietet ihnen, in italienische Häfen einzulaufen. Kapitäne werden verklagt, Schiffe beschlagnahmt. Das anhaltende Sterben von Menschen auf der Flucht, das ist auch für Kirchentagspräsident Hans Leyendecker nicht mehr hinzunehmen.
Die europäische Politik und die italienische Politik zuvorderst betrachten das Meer als ihren Verbündeten. Und die Rettungsschiffe werden von der italienischen Politik wie Verbrecherschiffe behandelt. Sie werden behandelt, als hätten sie nicht Menschen, sondern als hätten sie Pest und Cholera an Bord.
Die Die Evangelische Kirche in Deutschland unterstützt eine Initiative für die Öffnung der Häfen für die Seenotretter. Leo Luca Orlando hat ein Netz von Städten in Europa ins Leben gerufen, an dem sich auch mehr als 50 deutsche Städte inzwischen beteiligen, die bereit wären, sofort aus Seenot gerettete Flüchtlinge aufzunehmen. Dortmund gehört dazu, die Kirchentagsstadt, aber auch Marburg, Berlin oder Kiel. Der EKD-Ratsvorsitzende Bedford Strom mit einem leidenschaftlichen Appell.
So schnell wie möglich, nicht erst im Herbst, sofort ein Verteilmechanismus in Europa organisiert wird, der sicherstellt, dass nicht bei jedem Schiff, was Flüchtlinge, die ertrinken, das Leben rettet, dass nicht bei jedem dieser Schiffe neu verhandelt werden muss, wo oder ob überhaupt sie an Land können. Europa verliert seine Seele, wenn wir weiter so machen.
Und Kirchentagspräsident Hans Leindecker fügt dann noch hinzu, man darf das Meer nicht jenen überlassen, die, Zitat, aus dem Mittelmeer einen Friedhof der Menschenrechte machen. So engagiert, so widerständig wie an diesem Punkt hat man den Kirchentag in diesen Tagen an keiner anderen Stelle erlebt. Das ist ja im Grunde auch eine Weise, gegen die Angst und für das Vertrauen zu demonstrieren. Einfach indem man sich den aufrechten Gang wieder einübt, das was einen im Kern wichtig ist und unverzichtbar.
Und bei diesem Thema Flüchtlinge und Migration, da kommt ja Afrika in den Blick. Wir haben ja meist einen sehr angstvollen Blick auf Afrika. Wir sehen das Wohlstandsgefälle zwischen Europa und Afrika und wir fürchten dann meist, dass viele junge Afrikaner das einfach nicht mehr hinnehmen. Wir sehen dann die Menschen auf den Flüchtlingsbooten, die sogar ihr Leben dafür riskieren, ins gelobte Land zu kommen. Afrika also als Bedrohung. Altbundespräsident Horst Köhler, der ist seit seiner Zeit beim Weltwährungsfonds ein exzellenter Afrika-Kenner und Liebhaber, der hat hier beim Kirchentag eingeladen, mal einen ganz anderen Blick auf Afrika zu werfen. Klaus, wie hat er das gemacht?
Ja, er hat mit seinen Zuhörern einfach mal geträumt und eine Zeitreise gemacht ins Jahr 2050. Wie wird Afrika sein im Jahr 2050?
Nordafrika versorgt ganz Europa mit Solarstrom. Die Filmindustrie von Nigeria läuft Hollywood den Rang ab. Die Stars der Welt tragen bevorzugt Mode von westafrikanischen Designern. Die neuesten Software-Innovationen kommen aus der Silicon Savannah in Kenia.
Ich fand das faszinierend, Afrika einfach mal in ein ganz anderes Licht zu tauchen. Ein reicher, ein junger, ein kraftvoller Kontinent. Köhler wollte bewusst dieses Bild mal einer guten Zukunft entwerfen. Besonders bei Afrika, da ist unser ganzes Denken, ich sage nur das Stichwort, der schwarze Kontinent, seit Jahrhunderten verdüstert durch Rassismus oder aber auch durch diesen Afro-Pessimismus. Wir sind so auf die Schreckens- und Bedrohungsszenarien festgelegt, dass wir einfach nicht rauskommen. Und in der Migrationsdebatte, da erlebt dieses alte Narrativ der Angst vorm schwarzen Mann ja wieder eine traurige Renaissance. Köhler plädiert dafür, Afrika als einen für uns strategisch wichtigen Nachbarkontinent und als Partner ernst zu nehmen.
Dazu gehört, dass wir dringend daran arbeiten müssen, auch den letzten Rest von postkolonialem Überlegenheitsgestus abzulegen, der sowohl im Gewande der rassistischen Verachtung als auch der gut gemeinten Bevormundung daherkommen kann.
Weltpolitisch werden die Karten zurzeit ja neu gemischt. Europa muss sich gegen ein totalitäres, aufstrebendes China und gegen ein nationalistisches Amerika behaupten. Köhler möchte, dass das 21. Jahrhundert, wie er sagt, ein afrikanisch-europäisches Jahrhundert wird. Dann sind da natürlich Weichenstellungen vonnöten, das ist ganz klar. Er sagt, die Abschottung des europäischen Agrarmarktes muss aufhören, denn der Kontinent der Jugend, wie er sagt, braucht Perspektiven. Man muss sich ja klar machen, jeder zweite Afrikaner ist unter 18 Jahren.
Sollte die europäische Afrikapolitik von Migrationsangst getrieben jedenfalls weiterhin den Eindruck erwecken, es wäre ihr Hauptziel, Afrika unter Quarantäne zu stellen, dann werden wir ein böses Erwachen haben.
Bei allen Herausforderungen, Altbundespräsident Köhler hat bei mir persönlich eine Wende im Kopf provoziert, allein mit diesem Bild, Afrika eben nicht als Schreckenskontinent, sondern als einen Kontinent der Möglichkeiten zu sehen, auch und besonders für Europa.
Das ist ja tatsächlich ein spannender Blickwechsel.
Beim Thema Flüchtlinge und Zuwanderung, da ist man ja auch sehr schnell bei den Populisten am rechten Rand. Auch deren Vordringen hat den Kirchentag in Dortmund an vielen Stellen beschäftigt. Viele fürchten um den Zusammenhalt der Gesellschaft, sehen die Demokratie bröckeln. Auch das macht Angst. Was kann man dem nationalen und völkischen Populismus entgegensetzen? Und zwar gerade aus christlich-konservativer Sicht. Darum ging es auf einem Podium, zu dem die beiden Südministerpräsidenten Markus Söder von der CSU und Winfried Kretschmann von den Grünen eingeladen waren. Lothar, was hast du da gehört?
Ja, eines fand ich gleich bemerkenswert. Markus Söder, der hat in Dortmund sehr für eine klare Abgrenzung von der AfD plädiert. Manchen mag das überrascht haben. Er sieht einen wesentlichen Unterscheidungspunkt zwischen der AfD und seiner konservativen CSU in der Offenheit für politische und gesellschaftliche Veränderungen.
Konservativ heißt für mich auch ein lernender Prozess. Also es gibt viele Politiker, die nicht zugestehen, dass sich die Welt verändert. Ich sage Ihnen das auch ganz persönlich, ich habe da auch meine Erfahrung gemacht. Man glaubt, man muss bestimmte Dinge durchsetzen, man orientiert sich an bestimmten und stellt fest, dass die Realität dann manchmal anders ist. Man stellt fest, dass Dinge, die einem auf den ersten Blick klar sind, vielleicht andere auch mal verletzen oder nicht funktionieren. Und aus dem Ganzen, glaube ich, gerinnt dann eine Art, man ist mal konservativ, vernünftige Politik von Maß und Mitte voranzubringen.
Auch für Winfried Kretschmann von den Grünen steht angesichts dramatischer Veränderungen die Frage im Raum, was bleibt eigentlich, was gibt uns Halt? Und für ihn kommt es darauf an, mit den Erfahrungen der Vergangenheit und der Tradition produktiv umzugehen.
Was ist das, was wir für die Zukunft brauchen, an dem, was die Menschheit schon immer für richtig gehalten hat? Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dieses Konservative von der Zukunft her zu denken. Nicht einfach nur irgendeinen Schatz zu bewahren, sondern das zu verflüssigen für die Zukunft.
Schließlich wirbt Winfried Kretschmann auch dafür, das Vertrauen in die oft mühsamen demokratischen Strukturen und Prozesse nicht zu verlieren. Auch wenn viele politische Entscheidungen viel zu lange auf sich warten lassen, etwa in der Klimafrage.
Glauben Sie, das raubt mir genauso jede Nacht den Schlaf. Wie erhöhen wir das Tempo im Kampf gegen den Klimawandel? Aber andere Mittel, als Sie mir die Demokratie zur Verfügung stellt, habe ich nicht. Und Gott sei Dank habe ich andere nicht. Woher kommt Zuversicht? Sie kommt aus Gottvertrauen, nämlich dass ich mir nicht einbilde, das dachte ich nämlich als junger Mensch, ich kann die Welt retten. Das ist nämlich nicht der Fall. Das kann ich nicht. Ich kann dazu einen Beitrag geben. Aber die Tropfen, die ich erzeuge, sind keine Tropfen auf einen heißen, sondern auf einen kalten Stein. Und das ist mein Gottvertrauen, dass die vielen, die dort tätig sind, das Wunder bewirken werden.
Womit wir wieder beim Grundthema des Kirchentags sind, wo kann dieses Vertrauen herkommen? Und dann gehen wir nochmal zurück zu dem Journalisten Heribert Prantl. Du hast uns ja schon beschrieben, wie er aufgelistet hat, was uns alles Angst macht. Aber wie kommen wir jetzt zu diesem "Fürchtet euch nicht" oder wie es in seinem Vortrag heißt, "Ängstigt euch nicht"?
Ja, anders als es vielleicht zunächst klingt, bedeutet es für ihn, für Heribert Prantl, eben nicht, dass die Angst wegbefohlen wird oder dass man sich das abtrainieren soll. Es geht ja auch gar nicht, wie wir schon gehört haben. Prantl spricht davon, die Angst zu verwandeln in eine produktive Kraft.
Es geht darum, die Angst nicht zum Geist, zum Ungeist der Angst wachsen zu lassen. Es geht darum, dass die Angst nicht neurotisch wird. Wenn das passiert, wird sie populistisch ausnutzbar. Der Appell "Ängstigt euch nicht" heißt, verwandelt eure lähmende Angst in produktive Furcht.
Prantl hat dann sehr theologisch diesem Ungeist der Angst einen anderen Geist entgegengestellt, nämlich einem biblischen Zitat folgend, den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und deshalb, so Prantl, ist das Gegenteil von Angst und Furcht eben nicht Heldenmut, sondern die Hoffnung.
Diese Hoffnung entsteht aber nicht aus dem Nichts und es gibt sie auch nicht als Vorschuss. Die Hoffnung entsteht beim Tun. Sie entsteht in der widerständigen Geste und in der widerständigen Praxis. Ängstigt euch nicht, fürchtet euch nicht. Machen wir den Kirchentag zu einem Tag der Widerständigkeit, zu einem Tag der Hoffnung und des Muts, zu etwas Neuem. Die Kraft der Hoffnung ist die Kraft gegen die Angst.
Was Prantl da sagt, das habe ich im Grunde in einigen Veranstaltungen beim Kirchentag durchaus gespürt in diesem Jahr. Das Gefühl, dass die Zeit dazu reif ist, uns herauszufordern, eben Haltung zu zeigen, Rückgrat zu beweisen, diese kleinen Akte des Widerstands zu setzen, für seine Überzeugung auch entschiedener einzutreten, das war irgendwie spürbar. Lothar, wie ist dein Fazit?
Ja, ich habe das auch so erlebt. Und wenn ich mal so auf die Teilnehmer und Teilnehmerinnen geschaut habe, dann hatte ich den Eindruck, die haben hier in Dortmund wirklich viel Anregung und auch Ermutigung erlebt und intensiv aufgenommen. Es gab ja neben den großen Vorträgen auch viele kleinere Workshops, wo die Besucher dann eben ganz an konkreten Einzelfragen gearbeitet haben. Und diese Mitmachangebote, die waren komplett an allen Tagen überlaufen. Das zeigt, die Menschen wollen etwas tun, die wollen die Zukunft gestalten, wollen sich engagieren. Gut 120.000 Menschen waren hier in Dortmund beim Kirchentag, eine protestantische Bürgerbewegung, so ist der Kirchentag ja auch schon mal genannt worden. Und ich denke, das ist schon eine Bewegung, die nicht ohne Wirkung bleibt.